So, vorletzter Teil zum Thema Freiheit. Nächsten Sonntag schließen wir die Serie ab, am 5. Oktober. Wann warst du das letzte Mal irritiert? Wann warst du das letzte Mal verärgert? Wann warst du das letzte Mal beschämt, weil du etwas vercheckt hast? Also bei mir war das gestern um 16 Uhr, als die Polizeieinsatzzentrale mir mitteilte, dass mein Nachbar mir mein Auto angefahren hat. Die Polizei ist nicht gekommen, weil sie gesagt haben, wenn ihr euch das unter euch regelt, dann kommen wir nicht. Und dann bin ich hochgegangen zu meinem Auto und da war mein etwas angeschickerter Nachbar. Und ist doch nicht so schlimm. Und dann dachte ich mir, gut, dass die Polizei nicht gekommen ist, sonst wäre es noch schlimmer geworden. Aber ja, je nachdem, wie man es betrachtet, ist es schlimm oder ist es nicht schlimm. Aber wenn du gerade dich mit der Predigt auseinandersetzt und mit dem, was ich jetzt predigen möchte, war es insofern für mich schlimm, als dass ich mich jetzt eigentlich auch nicht ärgern durfte oder wollte, sondern ich wollte mich meines Nachbarns und seiner Schwäche erbarmen. Er hat mir dann gleich auch die Versicherung so, gut, ist wieder Ärger, fährst wieder in die Werkstatt und es wird repariert, aber trotzdem. Und da merkte ich, Gottfried, bist du wirklich frei? Oder können andere Leute durch ihre Handlung deine Emotionen bewegen, dich irritieren? Können andere Leute Gewalt über dich ausüben? Ja, der in seinem Durcheinander mit seinem Leben und seinem Porsche Cayenne, klar, das muss man auch fahren, so ein Auto, ist ja viel PS und so, muss man ein bisschen auch die Dimensionen, ist ja auch breit. Erbarmen mit diesen Menschen. Und ich war dann bei ihm zu Hause und ja. Zur Freiheit hat Christus uns befreit und du merkst und ich merke, diese Freiheit, die will erkämpft werden, die Freiheit will beansprucht werden, die Freiheit will gelebt werden. Und wir merken, spätestens wenn du hier öfters herkommst und jetzt diese Serie auch gehört hast, wir merken, dass wir vielleicht doch nicht ganz so frei sind, wie wir dachten. Dass wir vielleicht doch mehr gefangen sind in unseren egoistischen, selbstsüchtigen Wünschen, als es uns lieb ist. Und das ging, und da bist du jetzt in guter Gesellschaft, den Jüngern Jesu ganz genauso. Wir haben immer so eine Vorstellung, gerade wenn du auch katholisch geprägt bist, dass diese Jünger Heilige sind. Die werden dann ja auch in Kirchenaltären immer so auch als heilige Figuren uns vor Augen gestellt. Und wir denken, das sind völlig abgehobene, heilige Menschen, zu denen wir überhaupt gar keinen Zugang finden können. Aber wenn du das Evangelium Matthäus, Markus, Lukas und Johannes mal genau liest und dann auch später noch die Briefe, wo die auch ehrlich dann reden über sich, Johannes und Petrus beispielsweise, da, und das ist ja so authentisch an der Bibel, deswegen ist die Bibel ja auch wahr, weil die erzählt uns nichts Heiliges oder Religiöses, sondern sie erzählt uns die schiere Wahrheit, so wie es gewesen ist, mit allen Problemen, mit allen Herausforderungen, mit allem, wo sie es vercheckt haben, wo sie es versenkt haben, wo sie es nicht gecheckt, wo sie es nicht gepeilt haben, wo sie es nicht verstanden haben, erzählt uns die Bibel. Und so eine Geschichte ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Überhaupt sind viele Lieblingsgeschichten da, aber das ist auch eine Lieblingsgeschichte, wo Jesus auf dem Weg zur Kreuzigung ist und jetzt es für ihn wichtig ist, noch ein letztes Mal mit seinen Jüngern zu essen, ein Abschiedsmahl zu feiern, wo er dann eben auch Brot und Wein einsetzt und du kennst es, das ist mein Leib und so weiter, wir feiern das dann im Abendmahl. Und er schickt Johannes und Petrus voraus, um dieses Mahl vorzubereiten. Und die buchen das Restaurant und berichten alles her und dann feiern Jesus und die Jünger dieses Mahl. Und jetzt steigen wir ein in Johannes. Er berichtet uns diese Geschichte sehr authentisch. Er war einer derjenigen, der es da ja auch versenkt hat jetzt gerade. Wirst du gleich sehen. Aber er berichtet uns Folgendes. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Also so wird uns Jesus jetzt nochmal vor Augen gestellt. Jesus war sich total bewusst, dass er der Sohn Gottes ist, dass ihm alle Macht gegeben ist über alles und dass er von Gott gekommen ist, von Gott dem Vater und jetzt zu Gott zurückging. Nun, aber bei diesem Fest gab es ein Problem. Die haben an alles gedacht, nur nicht an das Füßewaschen. Beziehungsweise da musste man jemanden besonders bestellen. Das war ja in der Hierarchie des Angesehenen irgendwie so das Letzte, was man machen konnte. Da haben sie irgendwelche Sklaven gefunden, das konnte man dazu buchen, dass man also die Füße gewaschen bekommt. Das hat einfach Sinn gemacht, weil man lag zu Tisch und damals hat man Sandalen getragen und die Straßen waren nicht geteert, sodass du also mit saumäßigen Füßen da aufgelaufen bist. Und da half es auch nicht, die Schuhe auszuziehen. Die Füße waren einfach dreckig. Und das ist unangenehm, wenn du zu Tisch liegst, weil dann liegen ja die Füße auch oben. Ja, sonst könntest du sie unter den Tisch stellen. Aber jetzt hast du die Füße direkt an der Nase. Die Quanten, ja, stinken nicht nur, sondern sind auch dreckig. So, und da gab es dann eben diesen Menschen, der an der Tür saß und den hereinkommenden Leuten die Füße gewaschen hat, damit die saubere Füße hatten. Das hatten die vergessen zu buchen. So, jetzt musst du dir vorstellen, Jesus liegt da mit dreckigen Füßen und die Jünger, alle liegen mit dreckigen Füßen. Und der Elefant steht im Raum, aber keiner spricht ihn an. Weil allen war klar, ujala, das ist vergessen worden. Ja, Füße waschen. Ja, was macht man jetzt? Was macht man jetzt? Und du musst dir mal vorstellen, diese Jünger, das waren ja Halunken auch. Das heißt, das war ja eine Gang von Männern, die, wir werden später nochmal hören, die sind ja auch ziemlich hart miteinander umgegangen. Die wollten sich gegenseitig keine Blöße geben. Die haben aufeinander geschaut, die haben sich... So, und jetzt ist das wie blockiert. Alle liegen da mit dreckigen Füßen, alle sehen, dass da dreckige Füße sind, aber keiner ist in der Lage, irgendetwas zu machen. Weil Petrus hätte sich ja geschämt, oder hat sich schon geschämt, ich habe es vergessen, oder die anderen waren zu, ja, ich doch nicht. Also Johannes lag an der Brust von Jesus. Also ich bin der Lieblingsjünger, du kannst auch von mir nicht erwarten, dass ich jetzt die Füße der Jünger wasche. Ja, wo kommen wir denn, was sollen die dann von mir denken? Und da stand Jesus vom Tisch auf. Zog sein Obergewand aus, band sich ein leinernes Tuch um, goss Wasser in die Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen. Peinlich. Ich denke mal, die Jünger waren alle maximal schockiert. Jesus, du bist jetzt gerade auf dem Weg zur Kreuzigung. Jesus, das sind die letzten Stunden deines Lebens. Wir waschen dir die Füße, Jesus. So wie es Maria getan hat beispielsweise. Waren ja die Jünger auch irritiert. Maria ist gekommen, hat Jesus die Füße gewaschen. Und mit einem Tuch hat er das abgetrocknet, dass er sie umgebunden hatte. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Und ich kann mir vorstellen, es war so still wie jetzt hier in diesem Raum. Schock. Der hat jetzt alle saure Füße. Jesus, vielleicht sogar noch dreckige, wir wissen es nicht. Weil offensichtlich hat er sich nicht selbst die Füße gewaschen. Vielleicht doch, wird nicht erzählt. Jedenfalls, jetzt kommt der Rabbi und sagt, Leute, versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße gewaschen habe? Verstehst du, was Jesus gerade getan hat? Ihr nennt mich Meister und Herr. Und das stimmt. Ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Und dann sagt er, ich habe euch, gleich lese ich das, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Viele Menschen, die jetzt irgendwie das lesen und so ein religiöses Gefühl haben, denken, ach cool, wenn wir das nächste Mal eine Kleingruppe haben, wäre doch mal schön, dass wir einander die Füße waschen. Das ist nicht das, was Jesus gesagt hat. Er hat nicht eine neue Liturgie eingeführt. Er hat nicht gesagt, Fußwaschen, das wäre eine coole Idee. Und wenn du nicht die Füße wäschst, bist du kein richtiger Nachfolger Jesu. Lass uns eine Fußwasche-Kleingruppe einrichten oder lass uns hier irgendwie jetzt Schüsseln aufbauen und jeder, der hier reinkommt, muss die Füße gewaschen bekommen. Ich habe das ja versucht, aus dem Zusammenhang zu erzählen. Das ist damals notwendig gewesen, weil eben die Füße dreckig waren, aber es geht um etwas viel Tieferes, als um dieses Problem zu beheben. Es geht darum, dass Jesus ein Beispiel gegeben hat, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Du musst jetzt dieses Beispiel abstrahieren. Du musst eben sehen, da wurde eine Tätigkeit übersehen, die geringste Tätigkeit war. Es war im Rang der Hierarchie das Letzte, was man tun konnte. Das, was ein Knecht, ein Sklave tut, ein Diener. Und keiner der Jünger sah sich in der Lage, hatte die Freiheit zu dienen, weil alle wollten etwas Besseres sein. Alle wollten gelten, alle wollten möglichst dicht an Jesus sein, alle wollten der Liebste sein, der Größte, der Schönste. Und Jesus sagt, ich möchte euch, und das ist jetzt deshalb so besonders auch, weil es so das Letzte ist, was Jesus auch so sagt, was er nochmal so ganz dick unterstreicht, ich gebe euch ein Beispiel und an diesem Beispiel sollt ihr euch orientieren. Warum gibt er uns dieses Beispiel? Weil es ein Schlüssel ist zur Freiheit. Denkt daran. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr danach handelt. Wenn du das weißt, wirst du erst glücklich, wenn du das auch tust. Aber was ist das Problem? Was war das Problem bei den Jüngern? Das Problem bei den Jüngern war ihre Selbstzentriertheit. Das Problem bei dir ist deine Selbstzentriertheit. Mein Auto ist kaputt, mein Spiegel ist abgebrochen, meine Motorhaube ist verkratzt. Ich bin gestört. Ich bin irritiert. Und dann denkst du dir irgendwie noch was Böses über den, der das gemacht hat. Wenn du dann auch noch seine Schwäche siehst, denkst du dir, ja, schade, dass die Polizei nicht da ist. Du versuchst immer zu bekommen, was du willst und du versuchst immer mehr zu bekommen und du nimmst und nimmst und nimmst und am Ende stehst du leer da. Und dieser Weg, den ich dir zeige und ich mache es deswegen transparent, weil ich definitiv damit ringe, aber ich diesen Schlüssel schon in der Hand habe und diese Tür, die da in die Freiheit führt, gerne aufsperren möchte. Jesus sagt, der Weg, der zum Leben führt, ist, wer sein Leben, ist sein Leben um meinetwillen zu verlieren. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Das ist total gegen die Intuition. Wir denken immer, wir müssen unser Leben retten, bewahren. Aber was ist das für ein Leben? Und das, was Jesus uns anbietet, ist ewiges Leben. Leben die Fülle. Leben in Freiheit schon jetzt. Leben in der Möglichkeit zu gestalten. Leben in der Möglichkeit zu geben. Leben in der Möglichkeit, die Liebe und die Gegenwart Gottes in diese Welt hineinzubekommen. Und das ist ein schmaler Weg. Und nicht der Teufel ist hinter dir her, sondern du stehst dir selbst im Weg. Dein Ego steht dir im Weg. Dein Ego stand dem Petrus im Weg, dem Johannes und allen anderen Jüngern stand ihr Ego im Weg, dass die überhaupt nicht in der Lage waren, auf die Idee zu kommen, weil offensichtlich war ja Schüssel und Wasser und Tuch war ja auch da. Das heißt, das hätten sie nicht noch irgendwie herholen müssen. Einfach zu sagen, ich binde mir das jetzt um und wasche den Jüngern die Füße. Was für eine Freiheit wäre das gewesen. Nein, aber dann ist ja mein Selbstwert in Gefahr. Dann schäme ich mich ja. Dann bin ich ja der Letzte. Dann habe ich ja die Toiletten geputzt. Ja, und wie komme ich mir denn dann vor, wenn ich die Toiletten putze? Aber sie müssen geputzt werden. Und es ist schön, wenn Gäste kommen und die Toiletten sauber sind. Ich meine, du kannst versuchen, nicht daneben zu pieseln, das hilft schon, aber wir haben Angst, wir haben Sorge, wir sind in Stress, weil wir selbstzentriert sind. Und deine Unfreiheit kommt dadurch, dass dein Ego auf dem Thron sitzt und dich durch das Leben peitscht. Mit Angst, mit Sorge und mit Stress. Und es sind im Grunde 5 Dinge, die dich unfrei machen. Besitz, haben müssen, viel mehr haben müssen, als du zu haben brauchst. Und dann das, was du hast, in den Schrank zu stellen und nicht zu benutzen. Und deine Kinder wollen es nicht haben. Und am Ende sage ich dir, wo es landet. Es landet im Recyclinghof in der Tonne, wo das Geschirr landet. Dort landet dein tolles Geschirr, was du im Schrank hast und was du nicht benutzt. Und warum benutzt du es nicht? Ja, weil du es aufheben willst. Für wen? Keiner braucht es. Das ist eigentlich ein schönes Geschirr, du könntest es benutzen. Leistung, Beauty, du vergleichst dich, du bist nicht mehr so schön, bist nicht so schön wie der andere. Kommst total in Stress, musst dich schminken, musst abmagern, musst dies, musst das machen, musst Sport treiben oder auch nicht. Sport ist natürlich gut, aber nicht aus Stress. Geld und Status. Das sind im Grunde die 5 Dinge, die dich durch das Leben treiben und dich gefangen halten. Sind Symbole von Triumph und Überheblichkeit. Es ist ein Zeichen des Wettbewerbs. Oh, ich würde gerne dieses schöne Auto haben, was der hat. Und dann hast du dieses schöne Auto und du hast keine Vorstellung, was das wieder für Auswirkungen hat auf andere, die dich sehen mit diesem schönen Auto, die dich beneiden, die auch gerne dieses schöne Auto haben wollen, die auch jetzt dann Stress machen und mehr arbeiten, und um das auch zu haben. Und verstehst du, wie es läuft? Das kennst du ja bei dir selbst. Das war in den Herzen der Jünger drin. Weißt du, warum ich das weiß? Weil genau in dieser Situation berichtet uns Lukas noch eine andere Perspektive. Also nicht nur, dass Jesus das gesagt hat, wisst ihr, warum ich das tue und so weiter, sondern direkt bei diesem Essen passiert Folgendes. Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Kannst du das vorstellen? Jesus und die 12 Jünger liegen da beim Essen. Worüber reden sie? Wer ist der Größte? Und wisst ihr, warum wir in dieser Gemeinde keine Titel zu vergeben haben und keine Positionen? Weil ich genau das vermeiden möchte. Dass hier ein Streit entsteht über, wer ist der Größte. Wir denken funktional, wir denken evangelistisch, wir denken pastoral, wir denken gabenorientiert. Und wenn du eine Gabe hast, dann bring sie ein. Dir ist sicher aufgefallen, dass ich nie von mir gesprochen habe, als ich bin der Pastor. Was ich für dich bin, ist durch meine Gabe definiert, und solange ich diese Gabe für dich bin, bin ich das für dich. Aber es gibt andere, die auch Gaben haben und die das auch für dich sind. Und es gibt einen großen Reichtum an Gaben und es gibt eine große Breite, wenn wir anfangen, das so zu sehen, dass es nicht darum geht, wer ist der Größte und wer ist der Schönste und wer hat hier was zu sagen, sondern die Frage ist nicht, wer hat was zu sagen, sondern wer sagt was. Und dann sagt Jesus, die Könige herrschen über ihre Völker, und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Und Leitung ist auch ein Dienst. Denn der Diener ist nicht der, das dient ja niemandem, wenn nicht geleitet wird. Aber Leitung ist nicht Herrschen, sondern Leitung ist Dienst. Aber Jesus hat das vorgemacht. Jesus hat ganz klar geleitet, ohne zu herrschen. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist nicht der, der zu Tisch sitzt, größer? Ich aber bin unter euch wie ein Dienender. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wir sind alle Diakone. Du kannst ein Diakon sein. Das ist vielleicht etwas, was du über dich sagen kannst. Ich bin ein Diener, ich bin ein Diakon. Ich habe von Gott Gaben bekommen und diese Gaben bringe ich ein. Und solange du diese Gaben einbringst, werden wir alle gesegnet. Da brauchst du kein Abzeichen auf deiner Schulter, keine Sterne, kein Rang, kein Titel, sondern du kannst einfach nur das einbringen, was du bist. Und uns alle dadurch segnen. Petrus, ihr kennt die Geschichte vielleicht, der hat gleich die Füße hochgezogen und hat gesagt, oh, um Gottes Willen, niemals wäschst du mir die Füße. Und dann gibt es eine theologische Diskussion, aber eine Sache sagt Jesus, und das finde ich ganz wichtig an der Stelle, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Diese Haltung, über die ich jetzt rede, diese Nachfolge Jesu, wo ich sage, ich stelle mich selbst zurück und werde ein Diener Jesu, ein Nachfolger Jesu, es steht nichts Geringeres auf dem Spiel als die Gemeinschaft mit Jesus und die Gemeinschaft mit uns allen. Das steht auf dem Spiel. Es geht um die Freiheit, unbeschwert, unbeirrbar und unerschütterlich zu sein. Der Abraham Maslow hat gesagt, unter anderem, das Wichtigste, was du brauchst, ist Gemeinschaft und Dankbarkeit. Nächsten Sonntag hören wir darüber noch etwas. Heute ist es Gemeinschaft. Paulus bringt das auf den Punkt, indem er sagt, lasst euch nicht irreführen. Niemand kann Gott zum Narren halten. Was ein Mensch sät, wird auch ernten. Wer Selbstsucht sät und die Bedürfnisse anderer ignoriert und damit Gott ignoriert, was wird der ernten? Unkraut, sagt Paulus. Der erntet Unkraut. Unkraut, wenn du Unkraut im Garten hast, kann schon sehr beeindrucken, kann auch sehr viel Platz einnehmen, kann auch wunderschön grün sein. Aber unterm Strich, wenn du genau hinguckst, ist es nur Unkraut. Es ist keine Frucht, es ist nichts, was irgendwie Substanz hat. Nichts als Unkraut. Was sagt Paulus im Galaterbrief zum Thema Freiheit? Wenn du auf dein Ego säst, wenn du dich selbst in den Mittelpunkt stellst, wenn du dich selbst wichtig nimmst, erntest du Unkraut. Alles, was er in seinem Leben vorzuweisen hat, ist Unkraut. Nichts als Unkraut. Und das ist das, worauf er den Wert legt. Die Selbstsucht schmiedet Fesseln der Seele. Und deine Selbstbezogenheit zerstört dein Leben. Und da möchte dich Jesus in die Freiheit führen. Das hat er den Jüngern versucht deutlich zu machen, als er den niedrigsten Platz in dieser Feier eingenommen hat und allen Jüngern die Füße gewaschen hat. Und die Frage ist, an welchem Bankett der Konsequenzen deiner Taten möchtest du sitzen? Denn jede Tat, jede Haltung ist Saat. Und Paulus sagt, das hat Konsequenzen, es wird Konsequenzen haben, es muss Konsequenzen haben, es hat Auswirkungen, merkst du jetzt ja schon. Wer aber im Einklang mit Gott sät und Gottes Geist in sich wachsen lässt, wird echtes Leben ernten, ewiges Leben. im Einklang mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist verbindet in Beziehung. Im Grunde sagt er Folgendes: Taten sind keine Kiesel, die irgendwie versinken, sondern Taten sind Samen, die aufgehen. Und die Frage ist, was möchtest du ernten? Möchtest du Unkraut ernten? Möchtest du, dass dein ganzes Leben nichts als Unkraut ist? Oder möchtest du schöne Saat ernten? Und das wird zusammengefasst in Leben und Leben die Fülle. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Denn zwischen Saat und Ernte liegt Dunkelheit, liegt Stille, liegt Pflege und weiteres Säen. Da kann man schon müde werden, da kann man schon sagen, Gottfried, das hat alles wunderschön geklungen und als du gepredigt hast, war ich auch ergriffen, aber jetzt, wo ich das umsetze, ist schwer. Und ich sage dir, es ist schwer, es ist ein schmaler Weg. Und es ist eine Entscheidung zu sagen, ja, da will ich weitergehen. Und da gibst du dem, wenn du das möchtest, gibst du dem Heiligen Geist Raum. Du kannst es auch nicht selbst tun, aber du kannst dem Heiligen Geist Raum geben. Du kannst diesen Menschen, der dein Auto angefahren hat, segnen. Und sagen, Herr, ich bin gespannt, was Schönes daraus kommt. Es ging ja noch weiter, aber das erspare ich euch jetzt. Aber was Schönes daraus kommt, ist, dass ich ein schönes Beispiel hatte, um jetzt hier diese Predigt einzuleiten. Das war zum Beispiel eine Schönheit, die aus diesem Vorfall gekommen ist. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Jetzt hängt es wieder. Der Schlüssel liegt im Nicht-Müde-Werden. Lasst uns jetzt, wann immer wir die Gelegenheit dazu haben, zum Wohle anderer arbeiten. Die Therapie von Paulus ist jetzt, bei jeder Gelegenheit, deine Gaben einzubringen. Das ist die Therapie gegen deine Selbstzentriertheit. Wenn du von dir selbst loskommen möchtest, also selbstlos sein möchtest, sagt Paulus, lasst uns dann jetzt, wann immer wir die Gelegenheit dazu haben, zum Wohle aller arbeiten. Bring die von dir, von Gott geschenkte Gabe, bring sie ein, zum Wohle aller. Angefangen bei den Menschen, die uns in der Gemeinde des Glaubens am nächsten sind. Nicht irgendwelche Menschen irgendwo auf der Welt. Auch wichtig, aber zweiter Rang. Erster Rang ist, angefangen bei den Menschen, die uns in der Gemeinde des Glaubens am nächsten stehen. Da fangen wir an. Da ist es am schwersten. Irgendwo weit weg ist es am leichtesten. Da siehst du vielleicht auch, denkst du, ja, ich bin ja großzügig, ich spende ja dahin. Toll. Aber das macht dich noch nicht frei von dir selbst. Das gibt dir noch einen Boost an Stolz, dass du ja auch noch großzügig bist. Kannst du dich ja nochmal freuen. Ist ja noch mal toller, wenn du großzügig bist. Diese dienende Haltung, wenn wir sie einüben, wenn wir sie umsetzen und wenn wir das tun, was Jesus sagt, glücklich bist du, wenn du das weißt und auch tust. Diese dienende Haltung hat positive Effekte auf dein Leben. Du wirst frei von ängstlicher Selbstbetrachtung um die eigene Frömmigkeit. Um 10 Uhr nachts gestern rief mich David an und sagte, die Predigt, die ich vorbereitet habe, ist nicht gesichert worden und das Dokument, also das, was ihr jetzt hier seht, gibt es nicht und ich musste mich gestern Nacht noch hinsetzen und das alles nochmal von vorne machen. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt halt, was ich noch im Kopf habe, versuche ich nochmal zusammenzustellen. Aber was ist, wenn ich mich verrenne? Was ist, wenn ich was Sinnloses sage? Was ist, wenn ich mich blamiere? Siehst du, und das ist das Problem. Was ist, wenn ich mich blamiere? Ändert das an meinem Wert irgendetwas, wenn ich mich blamiere? Ändert das an mir irgendetwas, wenn ich hänge? Ja, wenn du selbstbezogen bist, dann möchtest du mit dem Spaten nach unten wegtreten, weil du dich so schämst. Aber warum schämst du dich? Warum? Wenn du doch frei bist, wenn du doch Kind Gottes bist, wenn du doch angenommen bist, wenn du doch geliebt bist. brauchst dich nicht zu schämen. Brauchst dich für nichts zu schämen. Und wenn dich irgendetwas nervt, hör es auf. Lass es sein. Ändere es. Tu was. Leg dir eine Strategie zurecht. Wenn du Weisheit mangelst, geh in eine Kleingruppe, rede mit anderen Leuten, die sich auskennen. Frage jemanden, der dir helfen kann. Werde verantwortlich jemandem gegenüber. Sag du, ich möchte das gerne ändern. Ich habe das jetzt versucht. Nächste Woche frag mich, wie es mir gegangen ist. Wir machen jetzt mal so eine Partnerschaft, einen Monat oder zwei. Und ich will mal dir sagen, wie ich unterwegs bin. Und dann frag dich jeden Sonntag derjenige, du, und wie ist es jetzt? Und dann schaust du dem in die Augen und dann kannst du dem ja auch nicht anlügen. Frei vom Jagdtrieb nach der einen großen Chance. Einmal im Rampenlicht zu stehen. Frei vom Zwang, immer gut dazustehen. Und bereit zu sein für einen unscheinbaren Dienst, wo dich niemand sieht. Und das ist das Problem, weil es niemand sieht, willst du es nicht machen. Und da siehst du schon, dass eigentlich es nicht darum geht, was du tust, sondern es geht darum, dass du gesehen wirst. Luthers Martin hat viel über diese Frage der Freiheit nachgedacht und er hat gesagt, ein Christ ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Und gleichzeitig ist ein Christ ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Wir haben das schon gesehen, als Jesus Petrus beauftragt hat, diesen Fisch zu fangen, wo Jesus frei war und gesagt hat, ich bin frei, ich muss das nicht zahlen, aber ich bin frei, es doch zu zahlen, weil es einen anderen Wert gibt, den ich jetzt hier nicht verletzen möchte. Und man erzählt sich von Martin Luther folgende Geschichte, er war ja in Worms vor den Kaiser gerufen, 1521, und musste dort sich verantworten. Und dann war er in seiner Unterkunft und was macht er am Vormittag? Er geht zu einem sterbenden Menschen, spendet ihm die letzte Salbung, feiert mit ihm das Mahl des Herrn und segnet ihn. Und am Nachmittag geht er lächelnd vor den Kaiser. Völlig unerschüttert, völlig frei, völlig ohne Angst, sich zu blamieren. Wenn wir loslassen, dann werden unsere selbstbezogenen Ängste gehen weg und wir beginnen Gottes Kraft zu vertrauen. Wir werden frei zum Geben. Das ist das Geheimnis der freien Lebenskunst. Und Demut bedeutet, da nicht geringer von sich zu halten, nicht weniger von sich zu halten, sondern Demut bedeutet, weniger an sich selbst zu denken. Jesus hat gesagt, ihr nennt mich König und Herr. Richtig, das bin ich. Er hat nicht wenig von sich gedacht. Aber er hat weniger an sich gedacht. Mehr an die Jünger. Vielleicht möchtest du folgendes Gebet mit mir nachvollziehen. Ich werde es jetzt beten. Du darfst dabei steh doch dazu auf. Ganz gern weiterspielen. Herr, befreie mich von mir selbst. Lehre mich im Geist zu säen, nicht zu erlahmen und zuerst den Nächsten zu lieben. Herr, befreie mich von mir selbst und lehre mich im Geist zu säen. Nicht zu erlahmen und zuerst dem Nächsten zu dienen. Herr, segne mich damit. Segne mich mit dieser Freiheit.